SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Bedrohung eint Europa. Frankreich bittet die EU-Länder um Hilfe.
Aujourd'hui, la France demande l'aide et l'assistance de toute l'Europe. Et aujourd'hui, toute l'Europe unie répond oui.
Und alle stehen Frankreich bei, sagt EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Wir fragen, zu was hat die EU damit Ja gesagt? Nicht nur Frankreich, auch Russland ist Opfer des Terrors. Der Flugzeugabsturz über dem Sinai im Oktober war ein Attentat. Wer den Islamismus erst bekämpft, wenn er in Gewalt umschlägt, kommt zu spät, sagt Ahmad Mansour. Der arabisch-israelische Psychologe ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und das Herz der SBB schlägt in Olten. Dort werden in Zukunft alle Weichen in 9 Kantonen geschaltet. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
4 Tage nach den Anschlägen von Paris haben alle EU-Mitgliedsländer Frankreich ihren Beistand zugesichert. Das erklärte die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Federica Mogherini, bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister. Wie dieser Beistand konkret aussehen soll, ist noch nicht klar. Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sprach unter anderem von Unterstützung beim französischen Militäreinsatz gegen die Terrororganisation IS in Irak und Syrien. Der EU-Vertrag sieht den Beistand als Möglichkeit vor, etwa wenn ein Mitgliedsland von Naturkatastrophen oder Terroranschlägen betroffen ist. Frankreich wird das mit der EU vereinbarte Budgetziel für das nächste Jahr nicht erreichen. Das kündigte Premierminister Manuel Valls gegenüber dem Sender France Inter an. Der Grund? Frankreich will nach den Anschlägen in Paris nun mehr Geld für die Sicherheit ausgeben, etwa für zusätzliches Sicherheitspersonal. Frankreich rechnete bisher für das kommende Jahr mit einem Defizit von 3,3%. Russland stuft den Absturz der russischen Passagiermaschine über dem Sinai mit 224 Toten offiziell als Anschlag ein. Die Ermittler hätten Sprengstoffspuren an den Trümmerteilen festgestellt. Das sagte der Chef des russischen Inlandgeheimdienstes an einer Sitzung mit Präsident Wladimir Putin. Putin hat daraufhin ein verstärktes Vorgehen Russlands gegen die Terrorgruppe IS in Syrien und Irak angeordnet. Nach dem Absturz des Flugzeuges vor gut 2 Wochen war ein Bekennerschreiben des IS aufgetaucht. Ob dieses echt ist, ist nicht bekannt. Im vergangenen Jahr sind laut einem Forschungsinstitut fast 33.000 Menschen Opfer von Terroranschlägen geworden. Das seien doppelt so viele wie im Jahr davor, schreibt das in London ansässige Institut für Wirtschaft und Frieden. Weitaus am meisten vom Terror betroffen waren Menschen in Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan und in Syrien. In die Schweiz. Verheiratete Paare sollen gegenüber nicht verheirateten Paaren steuerlich nicht mehr benachteiligt werden. Das verlangt eine Volksinitiative der CVP. Der Bundesrat empfiehlt, das Begehren abzulehnen. Die Landesregierung stürzt sich vor allem daran, wie die Initiative die Ehe definiert. Diese wird als eine auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau beschrieben. Damit schließe die Initiative andere Lebensformen per Verfassung von der Ehe aus. Die Initiative kommt Ende Februar zur Abstimmung. Gestern hat die SVP-Findungskommission 3 von 10 möglichen SVP-Bundesratskandidaten aus dem Rennen genommen. Nun scheidet ein weiterer Kandidat aus. Die SVP Bern zieht ihren Kandidaten Albert Rösti offiziell zurück. Aktuell gäbe es bereits 2 Bundesräte aus dem Kanton Bern. Es sei deshalb sinnvoll, Bewerbern aus anderen Kantonen den Vortritt zu lassen, heißt es in der Mitteilung. Der Industriekonzern Sulzer bekommt einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat hat den Franzosen Greg Bourguillaume zum neuen CEO ernannt. Er war bisher beim Alstom-Konzern tätig. Der 45-Jährige sei ein erfahrener Sanierer und habe umfassende Erfahrungen in den für Sulzer wichtigen Märkten Öl, Gas und Energie, teilte der Konzern mit. Bourguillaume ersetzt Klaus Stahlmann, der im August überraschend zurückgetreten war, mitten in einer Restrukturierungsphase. Im kosovarischen Parlament in Pristina ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Abgeordnete der oppositionellen nationalistischen Partei hatten während der Debatte über das Budget Tränengas freigesetzt. Es ist bereits das vierte Mal in 6 Wochen, dass die Partei die Arbeit des Parlaments lahmlegt. Die Nationalisten protestieren mit ihren Aktionen gegen ein Abkommen mit Serbien. Dieses will der serbischen Minderheit in Kosovo mehr Autonomie zugestehen. Das Wetter. Im Flachland ist es heute wechselnd bewölkt und stellenweise regnet es. In den Alpen und im Süden scheint oft die Sonne bei rund 14 Grad. Morgen wird es mit zügigem Westwind zunehmend sonnig.
Europa rückt zusammen. Nach den Anschlägen von Paris hat die französische Regierung erstmals die EU um Hilfe und Beistand aufgerufen. Die Verteidigungsminister aller EU-Länder stehen wie ein Mann hinter Frankreich. Frage an unseren Korrespondenten in Brüssel, Oliver Washington. Welches Signal sendet Frankreich mit diesem Hilferuf aus?
Es sind 2 Signale. Erstens, dass Frankreich alleine überfordert ist, das ganze Problem alleine eben zu lösen. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn es denn tatsächlich so gewesen sein soll, dass die Anschläge in Syrien geplant und in Belgien organisiert worden sein sollen. Und zweitens sagt Frankreich damit an die anderen Mitgliedstaaten, dass eben die Solidarität über die Betroffenheit und die Anteilnahme hinausgehen müsse und dass die anderen EU-Mitgliedstaaten Frankreich eben bei der Bewältigung dieses Problems, dieser Krise, nun auch mit konkreten Maßnahmen unterstützen müssten. Und das haben heute Morgen ja auch alle zugesagt.
Wozu haben denn jetzt alle EU-Länder Ja gesagt? Also inwiefern sollen sie Frankreich unterstützen?
Die konkrete Unterstützung ist noch nicht präzisiert. Das passiert nun erst. Und zwar geschieht das gemäß Aussage der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini nun bilateral zwischen Frankreich und den Mitgliedstaaten. Da wird also Frankreich die konkreten Wünsche, die Begehren vorbringen und die Mitgliedstaaten werden dann darauf reagieren müssen.
Nun hat ja Präsident Hollande gestern in seiner Rede eigentlich schon indirekt Forderungen gestellt. Zum Beispiel, dass Außengrenzen systematisch kontrolliert werden sollen, also EU-Außengrenzen. Haben sich jetzt beispielsweise die EU-Verteidigungsminister dazu verpflichtet? Müssen sie jetzt alle Forderungen von Frankreich erfüllen?
Nein, und lassen Sie es mich erklären. Frankreich nutzt gleichsam das Momentum aus, die Situation, eben die Betroffenheit und auch die Solidarität nach den Terroranschlägen. Und Frankreich versucht eben diese Solidarität in konkrete Handlungen umzumünzen. Die Mitgliedstaaten und das Parlament sollen eben nun auch bei verschiedenen Maßnahmen auf europäischer Ebene mitziehen. Das sind also Maßnahmen, die über die vorhin erwähnte bilaterale Hilfe hinausgehen. Und Hollande geht bei seinen Forderungen, die er gestern erwähnt hat, ja noch weiter als lediglich die bessere Kontrolle der Außengrenzen. Es gibt da Forderungen im Kampf gegen die Flüchtlingskrise und auch Forderungen im Kampf gegen den Terrorismus, dass eben beispielsweise bei der Speicherung der Flugpassagierdaten vorwärts gemacht wird. Und eben vor dem Hintergrund des Terroranschlags erhöht Frankreich den Druck auf die anderen, aber es gibt eben keine rechtliche Verpflichtung, dass die anderen Mitgliedstaaten und auch das Parlament mitziehen. Es gibt auch keine Praxis mit einer solchen Situation, weil es ist das allererste Mal überhaupt, dass ein Mitgliedstaat auf diese Weise die Solidarität der anderen eben einfordert.
Wie weit kann denn ganz grundsätzlich diese Unterstützung gehen? Also kann es zum Beispiel sein, dass die EU Frankreich auch irgendwie militärisch unterstützen müsste?
Das ist eine sehr interessante Frage und auch hier bewegen wir uns auf Neuland. Zwar hat Federica Mogherini gesagt, dass es sich nicht um eine EU-Verteidigungsoperation handle. Es gibt aber Stimmen, die sich das durchaus vorstellen könnten. So hat die schwedische Verteidigungsministerin Karin Enström 2013 in einem viel beachteten Interview gesagt, dass eben Schweden deshalb nicht Mitglied der NATO sei, weil es eben diesen Artikel in den EU-Verträgen gäbe, auf den sich Frankreich nun berufe. Und für die schwedische Verteidigungsministerin mindestens ist klar, dass dieser Artikel eben die Mitgliedstaaten verpflichtet, einem Land mit allen Mitteln beizustehen, was eben auch militärische Unterstützung impliziere. Ob es so weit kommt, das wissen wir heute noch nicht. Und das wissen wir erst dann präziser, wenn wir eben die konkreten Forderungen Frankreichs auch wirklich schwarz auf weiß haben.
Danke für die Informationen und Einschätzungen, Oliver Washington aus Brüssel. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Moskau denkt um. Nach den Anschlägen von Paris sucht Russland wieder die Zusammenarbeit mit dem Westen. Öl, geraubte Kunst und Entführungen. Sie halten die blutige Maschinerie namens Terrormiliz IS am Laufen. Sie werden zu Menschenfischern, wörtlich, die Fischer vor der griechischen Insel Lesbos. Was bleibt uns denn übrig, wenn der Motor kaputt ist und Wasser ins Boot kommt? Sollen wir die Leute ertrinken lassen? Fragt der Fischer, der schon viele Menschen aus dem Wasser gezogen hat. Die Reportage von Lesbos. Und die SVP-Auswahlsendung für das Bundeshaus. Wie aus einer Kandidatur ein Dreiervorschlag wurde. Ein Blick zurück auf 100 Jahre Bundesratswahlen. Auch da war also die Hand von Terroristen im Spiel. Als Ende Oktober über der Sinai-Halbinsel eine russische Passagiermaschine auf dem Weg von Sharm el-Sheikh nach Petersburg abstürzte, befand sich eine Bombe an Bord. Der russische Geheimdienstchef erklärte heute, die selbstgebaute Bombe habe eine Sprengkraft von 1 Kilogramm TNT gehabt. Die von Ägypten geführte Untersuchungskommission allerdings sagt, es gebe keine Beweise für eine Bombe an Bord. Frage an unseren Korrespondenten David Nauer in Moskau. Welche Indizien sprechen denn für ein Attentat?
Russland hat Trümmer des Flugzeugs und auch Gepäckstücke untersucht. Dabei hat man offenbar Spuren von Sprengstoff gefunden. Der Inlandgeheimdienst FSB, der die Ergebnisse dieser Untersuchungen dem russischen Präsidenten vor laufenden TV-Kameras rapportierte, sagte, man könne nun eindeutig von einem Terroranschlag sprechen.
Seit den Anschlägen von Paris kommen aus verschiedenen Ländern Meldungen von vereitelten Attentaten. Ist es da jetzt einfach purer Zufall, dass auch Russland den Flugzeugabsturz genau jetzt als Attentat deklariert?
Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist. Natürlich haben die russischen Behörden auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um diese Untersuchungen zu machen. Gleichzeitig haben natürlich die Anschläge in Paris auch für Russland sehr viel verändert. Die russische Regierung hat lange versucht, die Terrorthese ein bisschen herunterzuspielen, wohl auch deswegen, weil man nicht wollte, dass die eigene Bevölkerung einen Zusammenhang zum russischen Einsatz in Syrien herstellt. Nun, wo auch Europa, also eben Frankreich, angegriffen wird von Terroristen, ist das wahrscheinlich eine gute Zeit für eben Russland zu sagen, ja, auch wir sind Opfer eines Terrorangriffs gewesen, auch an Bord unseres Flugzeuges war eine Bombe.
Das heißt, Russland ist auch Teil Europas, wir sitzen im gleichen Boot, wir sind auch angegriffen worden. Ist das die Botschaft, die Präsident Putin auch aussendet an den Westen?
Ja, es gibt tatsächlich Hinweise, dass Russland in Sachen Terrorbekämpfung eine Annäherung an den Westen sucht. Präsident Putin hat heute explizit gesagt, man müsse mit den Partnern zusammenarbeiten. Gemeint ist damit der Westen, und Putin hofft auch, dass westliche Länder helfen können, die Drahtzieher des Terroranschlags zu suchen und eben dann zu finden.
Präsident Putin kündigt auch an, man werde die Hintermänner des Anschlags finden und das Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen. Was bedeutet das?
Einerseits geht es dem russischen Präsidenten sicher darum, gegen innen zu signalisieren, wir lassen die Terroristen, die dieses Flugzeug zum Absturz gebracht haben, nicht einfach laufen. Wir sind harte Kerle. Er hat auch eine sehr harte Sprache heute gewählt. Andererseits hat er ganz klar gesagt, man wird die Luftschläge in Syrien intensivieren, wobei die Möglichkeiten Russlands hier begrenzt sind. Der russischen Armee reicht es nicht an Kräften, zum Beispiel Bodentruppen einzusetzen. Auch die Luftwaffe kann nicht endlos aufrüsten in Syrien. Und zudem gibt es ein politisches Problem, vor allem was die Zusammenarbeit mit dem Westen betrifft. Russland unterstützt ja nach wie vor den syrischen Präsidenten Assad. Der Westen will Assad möglichst bald weghaben. Wie dieser Gegensatz aufgelöst werden soll, ist bisher noch unklar.
Ihre Einschätzung, gelingt denn Russland diese Rückkehr auf die politische Bühne als gleichwertiger Partner? Von dieser Bühne war Russland ja weg seit dem Ukraine-Konflikt.
Ich denke, dass die jüngsten Ereignisse, vor allem eben der Anschlag in Paris und dieser Anschlag auf dieses russische Flugzeug, für Russland oder aus russischer Sicht eine Chance sind, aus der Isolation herauszukommen, sich als Partner des Westens zu empfehlen. Man hat jetzt einen gemeinsamen Feind. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, das Problem ist, man ist sich nicht ganz einig, wie man diesen gemeinsamen Feind bekämpfen will. Aber es gibt aus Russland im Moment wirklich Signale, man möchte hier mit dem Westen zusammenarbeiten.
Sagt unser Korrespondent in Moskau, David Nauer. Im Kampf gegen den IS ist es ein wichtiges Ziel, dem internationalen Terror den Geldhahn zudrehen. Das wollen die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten, das verkündeten sie gestern auch einstimmig. Schließlich war noch keine Terrororganisation je so reich wie der sogenannte Islamische Staat IS. Über wie viel Geld der IS tatsächlich verfügt, weiß niemand genau. Schätzungen gehen von 1 bis 2 Milliarden Dollar Grundvermögen aus. Hinzu kommen tägliche Einnahmen in Millionenhöhe. Doch da den Geldhahn zudrehen, ist's kaum möglich. Das zeigt der Bericht von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Als der IS noch über kein zusammenhängendes Gebiet in Syrien und Irak verfügte, da lebte er von reichen Geschäftsleuten aus Kuwait, Saudi-Arabien und Katar und Entführungen. Vor allem die erzkonservative Oberschicht in diesen Ländern sieht im IS einen ideologischen Verbündeten. Seit der IS im Sommer vor einem Jahr Teile Syriens und Iraks unter seine Kontrolle gebracht hat, konnte er seine Einkommensbasis auf einen Schlag massiv verbreitern. Denn in den Gebieten wird syrisches und irakisches Öl gefördert. Dieses verkauft der IS via Schwarzmarkt in die Türkei und nach Jordanien. Ein Teil soll auch nach Israel gelangen. Vor den Bombardements durch die Alliierten schätzte man die tägliche Fördermenge auf 70.000 Fass pro Tag. Jetzt sollen es noch 20.000 Fass sein. Der italienische Geheimdienst berichtete kürzlich, dass der IS auch an der Ölförderung im von Irak kontrollierten Gebieten mitverdient. Dies, weil korrupte Mitarbeiter mit der Terrororganisation gemeinsame Sache machen. Nach neueren Berichten hat die Terrororganisation in den eroberten Gebieten eine Art Verwaltung aufgebaut. Bewohner müssen an die lokalen IS-Vertreter Steuern entrichten. Es gibt Experten, die diese Einnahmequelle heute höher veranschlagen als jene aus dem Erdölgeschäft. Und dann gibt es noch Einnahmen aus dem Handel mit Kunstgegenständen aus geplünderten Grabstätten. Britische Quellen schätzen die Einnahmen auf weit über 30 Millionen Dollar. Ein Teil der geraubten Kunst landet auch im Westen. Den Geldströmen auf die Schliche zu kommen, ist beinahe unmöglich. Die G20-Staaten haben zwar gestern angekündigt, die Terrorfinanzierung unterbinden zu wollen. Das dürfte aber sehr schwierig werden. Denn der IS und seine Financiers verwenden für Geldüberweisungen das im arabischen Raum seit Jahrhunderten verbreitete Hawala-System. Es kann für legale, aber auch illegale Transaktionen gebraucht werden. Ein Vertrauensmann in zum Beispiel Kuwait City weist seinen Vertrauensmann in der IS-Hochburg Raqqa an, eine bestimmte Summe an eine Person auszuhändigen, die ein Codewort nennt. Mit diesem System können Geldüberweisungen in wenigen Stunden erledigt werden. Die Geldüberweisung hinterlässt keine elektronischen Spuren, was den Fahndern das Aufspüren der Geldströme praktisch verunmöglicht. Physisch wird das Geld zu einem späteren Zeitpunkt per Kurier überbracht, um die Schuld zu decken. Manchmal braucht aber auch der IS das internationale Bankensystem. Amerikanische Quellen berichten, im Zentrum steht dabei der Finanzplatz Kuwait City. Dort findet der IS offenbar genügend Anhänger in der Bankenszene, die ihn mit Bankdienstleistungen versorgen.
Massimo Agostinis. Und während die Welt nach Antworten auf den Terror des IS sucht, flüchten in der Region selbst weiterhin Tausende vor der Brutalität der Schlechter in Schwarz. Wer nach Europa fliehen will, kauft sich in der Türkei einen Platz in einem Boot und lässt sich auf die griechische Insel Lesbos bringen. So kommen bis zu 8000 Flüchtlinge täglich auf der Insel an. Das ist zwar mittlerweile Alltag für die Bevölkerung, daran gewöhnen können sich trotzdem viele nicht. Das zeigt die Reportage von Rodothea Seralidou.
Der malerische Fischerhafen von Skala Sikamias, einem 150-Seelendorf im Norden von Lesbos, gegenüber der türkischen Küste. Stratula Trajeli sitzt auf einer Bank zusammen mit ihrer Freundin Emi und deren einjährigen Enkelin. Während sie plaudern, sehen sie in der Ferne ein Schlauchboot mit Flüchtlingen. Es ist nur eins von vielen, die täglich an den Stränden ihres Dorfes ankommen, sagt die 66-Jährige. Viele Menschen, die ankommen, fallen in Ohnmacht. Andere sind krank. Wir sehen solche Szenen jeden Tag. Das vergisst man nicht so schnell. Es sind so viele Menschen, darunter viele Babys. Einige sind gerade noch bei Bewusstsein. Es tut uns so weh, das zu sehen.
Megalos Ponos. Allo na to zis, kialo na to kuvediazis mono.
Ein paar Meter weiter streicht Stratis Kaitadzis sein blau-weißes Fischerboot mit frischer Farbe. Für ihn als Fischer sei die Situation besonders schlimm, klagt er. Mit den gestrandeten Schlauchbooten kommt Öl ins Wasser. Was für Fische sollen wir da noch fangen? Ganz davon abgesehen, dass wir gar nicht zum Arbeiten kommen. Immer wenn wir rausfahren, treffen wir auf Schlauchboote mit Flüchtlingen und helfen ihnen, die Küste zu erreichen. Was bleibt uns denn übrig, wenn der Motor kaputt ist und Wasser ins Boot kommt? Sollen wir die Leute ertrinken lassen? Doch nicht alle Flüchtlinge haben das Glück, gerettet zu werden. Allein am 28. Oktober, als ein Holzboot mit 300 Insassen vor der Küste der Insel kenterte, kamen mehr als 60 Menschen ums Leben. Wer nicht in sein Heimatland überführt wird, findet seine letzte Ruhe auf dem Friedhof vom heiligen Pantelleimon in Mytilini, der Hauptstadt der Insel. Friedhofswächter Christos Mavrachilis zeigt auf eine Fläche am Rande des christlichen Friedhofs. Hier seien die Grabfelder für Muslime, erklärt er. Diese Gräber zeigen Richtung Mekka. Es sind alles Menschen, die ertrunken sind. Hier liegt ein zweijähriges Kind. Es kam am 9. November ums Leben. Und hier noch eins. Wir haben sie am selben Tag begraben. Der 53-Jährige stockt. Dann schüttelt er den Kopf und wird sachlicher. Wir haben keinen Platz mehr. Die Stadt will den Friedhof erweitern. Diese Mauer hier soll abgerissen werden. Und der Olivenhain, der dahinter ist, soll aufgekauft werden. Bis es aber soweit ist, kann ich einfach keine weiteren Begräbnisse machen. Das Ergebnis, auch im Leichenhaus von Mytilini gibt es keinen Platz mehr, erklärt Marios Andreotis, Pressesprecher der Stadt. Wir haben einfach keine Infrastruktur für so viele Tote. Die Schmuggler sind unberechenbar. Jeden Tag gibt es neue Opfer. Wir sind deshalb der Meinung, dass es zwischen der Türkei und unserer Insel eine Fähre für Flüchtlinge geben sollte. Mit einer Änderung der europäischen Verträge wäre das möglich. So würden die Menschen sicher zu uns kommen, ohne in die Hände der Schmuggler zu geraten. Den dazugehörigen Vorschlag habe die Stadt der EU schon längst unterbreitet, sagt Andreotis. Er hofft nun, dass es nach den letzten Ereignissen in Paris zu keiner Verschärfung der europäischen Flüchtlingspolitik kommt. Denn dies würde die Reise nach Europa für die Flüchtlinge gefährlicher machen und noch mehr Menschen das Leben kosten.
Langsam aber sicher werden die Konturen der nächsten Bundesratswahl sichtbar. Die SVP-Fraktionsspitze will dem Parlament 3 Personen aus je einem Landesteil vorschlagen. Würde das Parlament trotzdem ein anderes SVP-Mitglied wählen und dieses die Wahl annehmen, würde er oder sie von der Partei ausgeschlossen. Nur spielt das Parlament hier mit? Denn ein Blick zurück zeigt, die SVP ist nicht die einzige Partei, der das Parlament schon einen Strich durch die Rechnung machte. Offizielle Kandidaten hatten noch nie einen Freipass. Inlandredaktor Peter Maurer.
Man schrieb den 5. Dezember 1979.
12.30 Uhr vom Schweizer Radio hören Sie Nachrichten. Bern. Der Nachfolger von Bundesrat Gnägi heißt Leon Schlumpf. Die Vereinigte Bundesversammlung wählte den 54-jährigen Bündner mit 159 Stimmen. Der zweite SVP-Kandidat, der Berner National- und Regierungsrat Werner Martignoni, kam auf 72 Stimmen.
Diese Bundesratsersatzwahl vor 35 Jahren war in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens wurde die umstrittene Dauerpräsenz des Kantons Bern in der Landesregierung gestoppt. Und zweitens, sagt Politologe Georg Lutz,
bei dieser Wahl war das erste Mal, dass eine Partei, nämlich die SVP, eine Zweierkandidatur vorgeschlagen hat.
Ein Novum in der neueren Geschichte des Bundesstaates. Lutz hat in Sachen Bundesratsersatzwahlen die letzten 100 Jahre genau angeschaut und spricht von 2 Phasen. Die erste zwischen 1919 und 1979.
Da haben die Parteien eigentlich immer eine einzelne Person aufgestellt, nominiert. Aber die Vereinigte Bundesversammlung hat sich immer wieder die Freiheit genommen, nicht die offiziellen Kandidaten zu wählen.
In Zahlen heißt das,
dass insgesamt von 70 Bundesräten, die neu gewählt wurden ab 1919, da waren es fast 20%, also fast jeder fünfte, der nicht offiziell der Kandidat einer Fraktion, einer Partei war.
Und davon waren alle großen Parteien mehrmals betroffen. Dann ab den 80er Jahren die Phase 2. Die Parteien setzen immer mehr auf Zweier-Tickets. Ausschlaggebend dafür die Nichtwahl der offiziellen SP-Kandidatin Lilian Uchtenhagen 1983.
Est élu Monsieur Otto Stich par 124 voix.
Und 10 Jahre später das Nein zur offiziellen SP-Frau Christian Brunner.
Gewählt ist mit 130 Stimmen Herr Nationalrat Matti.
Nein, nein, also jetzt ist eine Frau dran. Also
Matti verzichtet unter dem Druck der Partei. Und mit dem Zweierticket Brunner Dreifuss schafft es schließlich doch noch eine offizielle SP-Kandidatin in den Bundesrat. Das Zweierticket als Erfolgsgarant.
Ja, für die Parteien ist das eigentlich strategisch geschickt. Es gibt ihnen zwar offiziell etwas weniger Spielraum, weil sie nicht eben bestimmen können, alleine, wenn der Bundesrat kommt. Faktisch verhindert es aber, dass die anderen Parteien ihnen einen Kandidaten vorsetzen, den sie nicht offiziell nominiert haben.
Die eine berühmte Ausnahme, die bekanntlich die Regel bestätigt, gab es freilich auch hier. Bei der Nachfolge von Bundesrat Adolf Oggi im Dezember 2000. Die offiziellen SVP-Kandidaten hießen Eberle und Furrer, aber
gewählt ist mit 121 Stimmen Herr Schmid-Samuel.
Monsieur Schmid-Samuel.
Und jetzt will also der SVP-Fraktionsvorstand gar mit einem Dreiervorschlag antreten. Keine Premiere, winkt Politologe Georg Lutz ab.
Auch das hatten wir schon, als Flavio Cotti zurücktrat.
1999. Die CVP präsentierte ebenfalls drei Kandidaten aus den drei Sprachregionen. Nach dem zweiten Wahlgang tönt es damals so.
Es haben Stimmen erhalten Herr Roth 73, Herr Hess-Peter 66, Herr Duro 35, Herr Deiss 34, Herr Ratti 17, Herr Frick 11, verschiedene 8.
Das Rennen machte schließlich Deiss. Die SVP winkt jedoch heute nicht bloß mit einem Dreierticket. Sie droht gleichzeitig auch Parteiausschluss für nicht offizielle SVP-Kandidaten, die eine Wahl annehmen. Die Volkspartei macht somit Doppeldruck.
Es erhöht den Druck auf die Mitglieder der eigenen Partei, dass kaum jemand noch in der Lage sein wird, dieses Mandat anzunehmen, falls er nicht offiziell kandidiert. Und der Druck wirkt da eigentlich eher indirekt, dass die Parteien sich sehr gut überlegen müssen, wollen wir diese Krise dann auch heraufbeschwören, wollen wir diese politische Auseinandersetzung so führen oder nehmen wir das kleinere Übel und wählen halt jemanden der offiziellen Kandidaten.
Die Qual der Auswahl hat die Vereinigte Bundesversammlung. Am 9. Dezember 2015.
Peter Maurer. Auswahl, Nichtwahl, Abwahl. Wir haben für Sie auch online den Überblick auf srf.ch/bundesratswahlen. Vom Kanton Freiburg über die Kantone Bern, Solothurn, die beiden Basel, Aargau, Luzern, Schwyz und Zug. Alle Weichen der SBB werden künftig an einem Ort geschaltet, in der Betriebszentrale Mitte in Olten. Alex Moser war bei der Einweihung dabei.
Früher waren sie in jedem größeren Bahnhof. Die mechanischen Stellwerke, die Relaisschalter klickten und knackten im Bahnhofsgebäude, für alle deutlich hörbar. Der Bahnhofsvorstand musste noch von Hand mit ziemlichem Kraftaufwand die großen Schalter umlegen. Heute ist alles anders. In der neuen Betriebszentrale Mitte in Olten arbeiten zwischen 30 und 80 Bahnangestellte an großen Bildschirmen in einem Raum so groß wie eine Turnhalle. Sie steuern den Zugverkehr in 9 Kantonen von der Nordwestschweiz bis in die Zentralschweiz. Vor allem bei Verspätungen und anderen Störungen sei diese Zentralisierung ein Vorteil, erklärt Thomas Wirz, der Leiter der Betriebszentrale.
Wir klären die Lage, wir geben die Befehle raus und so sind alle Basel, Bern, Luzern und Olten miteinander informiert. Gegenüber früher mussten wir diverse telefonische Absprachen vornehmen und das haben wir heute nicht mehr und hier sind wir schneller.
Bereits früher wurden die Signale und Züge ferngesteuert von einem sogenannten Disponenten, aber
der war vorher nicht in der alten Zentrale von Olten. Der war in Luzern. Wir haben die Disposition und eben die Ausführung zusammengebracht und auch die Kundeninformation. Und dieses Dreierpaket, das ist jetzt der große Gewinn für uns im Bahnbetrieb.
Die Inbetriebnahme der großen Bahnbetriebszentrale ist auch der Abschluss eines großen Zentralisierungsprojekts der SBB. Der ganze Schweizer Zugverkehr wird nun über 4 Zentralen in der Westschweiz, dem Tessin, im Zürcher Flughafen und von Olten aus digital gesteuert. SBB-Chef Andreas Mayer sagt, warum.
Wir haben Hightech. Ohne diese Hightech könnten wir den Zugverkehr in der Region Bern, Basel, Brugg, Luzern, auch die Nord-Süd-Zufahrten mit zunehmenden Verkehrsmengen gar nicht mehr bewältigen. Also die Signale zu stellen mit Kabelzug mit 15% Verkehrssteigerung wäre nicht mehr möglich.
Und so ist sie nun im Mittelland definitiv vorbei, die gute alte Zeit, als der Bahnhofsvorstand das Signal auf grün stellte und dem Lokführer mit der Kelle das Zeichen gab, um loszufahren. Heute macht das jemand viele Kilometer entfernt an einem Computer in Olten.
Alex Moser. Und mittlerweile ist es fast 1:01 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit dem Mann, der vom Saulus zum Paulus wurde. Konkret vom radikalen muslimischen Glauben zum gemäßigten fand und Rezepte hat, wie unsere Gesellschaft mit Dschihadismus umgehen soll. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Damian Rast.
4 Tage nach den Anschlägen von Paris haben alle EU-Mitgliedsländer Frankreich ihren Beistand zugesichert. Wie dieser Beistand konkret aussehen soll, ist noch nicht klar. Der französische Verteidigungsminister sprach unter anderem von Unterstützung im Kampf gegen den sogenannten IS. Russland stuft den Absturz der russischen Passagiermaschine über dem Sinai mit 224 Toten offiziell als Anschlag ein. Die Ermittler hätten Sprengstoffspuren an den Trümmerteilen festgestellt, hieß es. Verheiratete Paare sollen gegenüber nicht verheirateten Paaren steuerlich nicht mehr benachteiligt werden. Das verlangt eine Volksinitiative der CVP. Der Bundesrat empfiehlt, das Begehren abzulehnen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.